Sagt man dem? Für mich ist das nicht so ein bekannter Begriff. Aber der Aschermittwoch, das Wort erinnert an das Aschenkreuz, wo man in der katholischen Kirche, wo an dem Mittwoch am 14. Februar am Gottesdienst haben, auf die Stirn gezeichnet wird. Das Zeichen aus Asche. Ein Zeichen von der Vergänglichkeit, von der Niedrigkeit. Und von dort her kommt der Name Aschermittwoch, weil eben etwas verbrennt ist, etwas nicht mehr da ist, etwas, was man aufgegeben hat. Etwas, was man verloren hat auch vielleicht. Das Asche ist ja auch ein Zeichen von der Trauer, auch über die eigenen Verfehlungen, so wie wir es vorhin gerade abgeleitet haben, wo Jesus schlussendlich ans Kreuz gebracht haben. Trauer wird auch über den kirchlichen Bereich hinweg durch äußere Zeichen zum Ausdruck gebracht. Zum Beispiel, wenn wir traurig sind oder wenn wir an eine Beerdigung gehen, dann legen wir meistens schwarze Kleider an. Oder wenn jemand berühmt verstorben ist oder jemand in unserem Kreis rein, dann haben wir es auch schon da und dort erlebt, dass wir eine Schwiegeminute einleiten. Einfach als Zeichen von der Trauer. Und auch das Fasten, wo man letzten Sonntag davon gehört hat, wo Elisabeth darüber predigt hat, ist ein Zeichen von der Reue, von der Buße, von der Umkehr, auch von der Trauer. Mit dem Fasten halten wir inne, besinnt sich, geht in sich und gewinnt Zeit, über sich selber und seine Beziehung zu Gott nachzudenken. Fastenzeit und Passionszeit ist also eine Zeit von der Buße, von der Umkehr und von der Einkehr. Wir wollen umkehren mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, mit dem ganzen Herzen, mit allem, was wir sind und haben. Ein ähnlicher Prozess haben die Menschen in einer assyrischen Stadt müssen durchlaufen. Eine Zeit der Umkehr. Doch bis sie in sich gehen konnten, bis sie selber umkehren konnten, hat ihr Briefträger zur Besinnung kommen. Hat seine eigene Umkehr zuerst erleben und durchleben. Und wer möchte mitlesen, der darf gerne im Jona-Buch im 3. Kapitel dort nachlesen. Kurzen Abrief dazu, was passiert ist. Der Jona durch den furchtbaren Sturm, durch die traumatische Grenzerfahrung von seinem Leben, durch die schockierende Erfahrung, von einem riesigen Fisch verschluckt worden zu sein, das alles hat der Jona zur Besinnung und zum Umkehr gebracht. Der Jona hat zuerst in die eine Richtung wollen, obwohl Gott gesagt hat, gehe in die andere Richtung. Der Jona ist unweigerlich dann mit dem Fisch umgekehrt. Wenig später wird er an Land katapultiert, wahrscheinlich noch ein bisschen verwirrt, vielleicht auch von den Gärungsgasen, die in dem Bauch waren, von dem Fisch. Kann man sich irgendwie so ein bisschen vorstellen. Und er hat, es hat sicher nicht so anmächerlich geschmeckt. Und er hat ein Problem. Was hat er in den letzten 72 Stunden erlebt? Das, was er erlebt hat, wird ihm wahrscheinlich niemand glauben. Die sagen alle, du bist ein Spinner, das kann doch nicht sein, das geht gar nicht. Und die andere Sache kann er selber kaum glauben. Dass Gott, an den er von seiner Kindheit an glaubt, als einen so einen gütigen, als so einen barmherzigen und einen nachsichtigen Gott darf erleben. Der Jona hat die letzten 3 Tage nicht einfach dank einer schier unvorstellbaren Portion Glück überlebt. Nein, der Jona hat spürbar erlebt, was Gnade ist. Das eigentliche Wunder ist nicht der unglaublich riesige Fisch oder die Reise in dem riesigen Fisch, sondern die unvorstellbare Barmherzigkeit von Gott. Dass Gott trotz seinem Abhauen, seinem Davonlaufen, sich ihm annimmt. Was ist das für ein Gott? Für einen barmherzigen, für einen gnädigen Gott? Und dann ist da wieder die Stimme. Es ist die Stimme von Gott. Die Stimme in der Bibel steht nicht, wie Gott genau zum Jona geredet hat. Es steht nur, das er geredet hat. Und jetzt will ich meine Bibel führen suchen. Wo habe ich die angetan? Da, genau, habe ich sie versteckt. Es steht nur drin, dass Gott zum Jona und mit dem Jona geredet hat. Und das ist so ein bisschen auch das Geheimnis, glaube ich, von Gott. Dass Gott redet, darüber gibt es keinen Zweifel. Aber wie er redet, da gibt es nicht irgendwie einen Automatismus. Und Gott redet so mit dem Jona, damit er es versteht. Und auch du darfst dich darauf einstellen, dass Gott mit dir redet. Wie das er redet, ist von Person zu Person ganz unterschiedlich. Aber dass er redet, daran besteht kein Zweifel. Gott redet auch zu dir. Und zum Jona hat er gesagt, steh auf, geh nach Ninive, die grosse Stadt, und verkünd die Botschaft, die ich dir dann wird sagen. Das ist der erste Vers im dritten Kapitel vom Buch Jona. Und das ist auch wieder so typisch für Gott. Er leitet dem Jona nicht ein komplettes Programm an, 5-Punkte-Befehl bis die nächsten 40 Tage. Er sagt dem Jona nur, dass er sich jetzt zuerst einmal auf Ninive aufmachen soll. Das sind ihm. Und wenn er dort ist, wird ihm Gott dann schon sagen, was er in seinem Auftrag weitergeben soll. Und was der Jona dann in Ninive erlebt, ist eben unfassbar für ihn. Es ist eine assyrische Stadt. Sie sind bekannt für ihre Gewaltsausbrüche. Es ist unfassbar, die Leute verprügeln ihn nicht. Sie lachen ihn auch nicht aus, wo er vielleicht von seiner Geschichte erzählt, sondern sie tun viel mehr das, was der Jona selber vor ihnen getan hat. Sie sind umgekehrt. Sie haben Buss da. Und das hebräische Wort, wo da in dem kurzen Abschnitt gerade mehrmals vorkommt, meint viel mehr als eben das Wort Buß. Wir würden ihn in Verbindung bringen. Es geht viel mehr um einen Turnaround. Es geht darum, dass wir effektiv umkehren. Und die Umkehrbewegung erfasst die ganze Stadt wie ein Lauffeuer. In der kürzesten Zeit erreicht die Botschaft auch den Königspalast und der König kehrt auch um. Und im Text steht, dass alle vom Grössten bis zum Kleinsten und zum Geringsten sich zum Zeichen der Umkehr ein Sacktuch angelegt haben und Asche auf den Kopf gestreut haben. Und das immer wieder bei dem Aschermittwoch ein Zeichen der Trauer, der Umkehr. Die Busse, die Ninive tut, ist unübersehbar. Der Jona steht ungläubig daneben. Und er hat offensichtlich mit vielem gerechnet, aber nicht mit dem. Wie ist so etwas möglich? Historiker haben an dieser Stelle angemerkt, dass das Assyrische Reich in der fraglichen Zeit von mehreren Hungersnöten heimgesucht worden ist. Zudem hat es scheinbar ein Sonnenfinsternis gegeben, wo eventuell vielleicht auch ungute Vorbote sind. Wir wissen das alles nicht so genau. Wahrscheinlich ist aber, dass Gott die Stadt Ninive tatsächlich durch verschiedene Umstände auf das Reden von seinem Prophet Jona vorbereitet hat. Und Gott tut das immer wieder. Gut möglich, dass Gott das auch da getan hat. Trotzdem lässt sich die Umkehrbewegung in Ninive nicht nur durch die äußeren Umstände erklären. Auch im Jona seine Predigt allein kann die Umkehrbewegung nicht gänzlich erklären. Weil seine Worte sind ganz kurz und knackig war, in 40 Tagen wird Ninive zerstört werden. Punkt. Das ist der einzige Satz, den wir aus der Predigt von Jona überliefert haben. Es ist wahrscheinlich aber nicht die ganze Predigt oder die ganzen Worte, die Jona da an die Ninivejaner gerichtet hat. Ich kann mir vorstellen, dass seine Predigt deutlich länger, deutlich ausführlicher war. Aber der Satz fasst wahrscheinlich so der Hauptgedanke vom Jona zusammen. Und wenn man später schaut, wie sich der Jona außerhalb der Stadt auf einen idealen Aussichtspunkt setzt, den er zuerst aussucht, um dem Spektakel von dem Untergang zuzuschauen, dann ist nicht davon auszugehen, dass dem Jonas seine Rede jetzt irgendwie sehr enthusiastisch, leidenschaftlich vortragen worden ist. Vielleicht hat er sogar gesagt, kehrt um, aber bitte nicht so gründlich. Ich will die Untergangsshow am Ende nicht abgesagt werden sehen. Wie auch immer. Es kommt anders, wie es der Jonas sich ausgemalt hat. Der König und seine Mächtigen rufen ein umfassend und ein strenges Fasten aus. Und das ist nicht in der Möglichkeit, bitte macht mit, so lieb wie es die Elsbeth letzten Sonntag formuliert haben. Da heisst es, ganzes Dorf, ganze Stadt, ihr macht mit, 3 Tage lang, voll Fasten, kein Essen und sogar kein Trinken. Doch das ist nicht alles. Der Erlass vom König hat noch einen zweiten Teil. Im Vers 8 lesen wir, jeder soll von seinem bösen Weg loslassen und von der Gewalt, die er gegen andere plant. Offensichtlich hat der Jona auch über Gottes Gerechtigkeit und seinen daraus resultierenden Zorn geredet. Die Leute müssen offensichtlich nicht lange darüber nachdenken, wo das Problem liegt. Und man muss sich nicht lange auch in der Geschichte vom Assyrischen Reich einlesen, bis einem auffällt, dass die Assyrer ein Imperium von der Gewalt gelebt haben. Ihre Grausamkeit sind bis heute auf Steinreliefs anschaulich erhalten geblieben. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass es in einem Volk, das gegen seine Feinde mit so erschreckender Brutalität vorgeht, auch nach innen viel Gewalt gibt. Und Gewalt vergiftet Beziehungen. Gewalt vergiftet das Miteinander. Und der Erlass vom König spricht genau das an. Jeder soll von seinem bösen Weg loslassen und von der Gewalt, die er gegen andere geplant hat. Die Leute von Ninive hören es, sie verstehen es und handeln danach. Das ist Umkehr. Das ist Einkehr, die sie zuerst bei sich machen und nachher eine Umkehr und sagen, ja, das ist falsch, der Weg, wenn wir nicht weiter verfolgen. Und trotzdem sieht es nicht danach aus, dass es in Ninive zu einer Erweckung im eigentlichen Sinn gekommen wäre. Es steht nämlich nirgends, dass die Leute sich dem Gott von der Bibel zugewendet haben, dass sie Bibelstunden gehalten hätten oder zumindest irgendwie einen Tempel errichtet hätten für, oder Jahwe-Gottesdienste eingeführt hätten oder ihre Götze abgeschafft hätten. Von dem lesen wir nichts. Wir wissen aus dem Rest der Bibel, dass es nicht langt, wenn Menschen einfach ihr soziales Verhalten verändern und anständige Bürgerinnen und Bürger werden. Wenn wir Umkehr im biblischen Sinn anschauen und wollen verstehen, dann ist Vergebung und Erlösung sind nicht vom Glauben, ohne den Glauben zu haben. Der Glaube an den Gott von der Bibel, an Jesus Christus, an sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha, sind zentrales Element da drin. Der Glauben erst führt in eine lebensverändernde Beziehung mit Gott, wo Gott unser Herz erneuert, wo er unser Steinern, unser Fleisch und Herz rausnimmt und ein neues Herz schenken tut. Auf den Glauben kommt es letztlich an. Und wenn wir so ein bisschen das wollen zu uns annehmen, ins Heute und Jetzt, ich glaube nicht, dass es in unserem Land an Leuten fehlt, die ein gutes Herz haben. Es fehlt nicht an Menschen, die sich mit viel Selbstlosigkeit in die Gesellschaft investieren. Und es fehlt trotz allen Kirchenaustritten auch nicht an Menschen, die sich irgendeiner Kirche zurechnen oder sogar hin und wieder einen Gottesdienst besuchen tun. Aber was unserem Land vor allem fehlt, sind Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Es fehlt an Frauen und Männern, die Jesus ihren Retter, ihren Löser und ihren Herr gefunden haben. Und wir alle wissen heute viel mehr über den Gott und die Beziehung zu ihm, als damals die Leute in Ninive. Das nimmt uns aber auch in eine viel umfassendere Verantwortung hinein. Du und ich, wir sind aufgerufen, uns für die Beziehung mit Gott zu entscheiden. Immer wieder. Auch immer wieder mal innezuhalten. Vielleicht so, wie wir es heute Morgen ganz kurz gemacht haben zum Start vom Gottesdienst, immer wieder reinzuhalten und unsere Beziehung mit Gott zu reflektieren. Wo stehe ich? Wie sind wir miteinander unterwegs? Gibt es etwas, wo hindert? Gibt es noch etwas, einen Umstand, eine Beziehung, ein Wort, eine Tat, eine Geste, wo einen anderen verletzt hat, wo ich wieder in die Tonung bringen will? Von so einer Hinwendung der Menschen zu Gott ist im Jona-Buch nichts zu lesen. Und trotzdem reagiert Gott auf die Buße und die Umkehr von diesen Menschen in Ninive. Das ist höchst bemerkenswert und außerordentlich aufschlussreich, finde ich auch. Der Timothy Keller schreibt dazu: Obwohl diese Menschen ihre Götzen nicht abschaffen und nicht anfangen, dem wahren Gott zu opfern, zeigt Gott Gnade und nimmt seine Drohung, die Stadt zu zerstören, zurück. Jesus hat in der Bergpredigt unmissverständlich klar gemacht, dass der Glaube allein und das bloße Hören auf seine Worte noch nicht bis zum Kern vom Evangelium vordrungen sind. Jesus hat passend dazu ein Gleichnis von diesen zwei Männern erzählt, wo der eine das Haus auf dem Fels baut und der andere auf dem Sand. Und das Fazit daraus heraus ist, wir sollen seine Worte nicht nur hören, sondern auch tun. Wir sollen auf sein Wort bauen, auf das Fundament, auf den Fels. Und in der Bergpredigt geht es dabei um ganz praktische Elemente vom Glauben. Wenn man das liest im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7, wenn du das mal nachlesen willst. Jesus redet unter anderem über Ehrlichkeit, über Vergebungsbereitschaft. Er redet auch über Findesliebe. Also nicht nur die Nächstenliebe wir miteinander, sondern wirklich die Findesliebe, die uns Böses wollen, dass wir die gern haben. Er redet davon über die Spenden für Mindermittelte, über Armutsbetroffene, über den Umgang mit Besitz und über das Richten über andere. Und die Leute von Ninive haben vom Glauben und von der Beziehung zu Gott noch nicht allzu viel begriffen. Doch sie lehnen von dem ab, was Gottes gute Gedanken über uns Menschen widersprechen tut. Und Gott sagt dann nicht dazu, von ein paar guten Werken und einigen strengen Bußübungen, wie ein bisschen im Sacktuch rumlaufen und Eschen auf den Kopf streuen, bin ich dann im Fall nicht beeindruckt. Nein, Gott verzichtet aufs Gericht, weil er sieht, dass sich die Leute aus Ninive um mehr soziale Gerechtigkeit und für ein besseres Miteinander engagieren. Für unsere frommen Ohren ist das vielleicht ein bisschen verdächtig. Der Jona hat sich auf alle Fälle grün und blau geärgert. Das lesen wir, oder können wir weiterhin nachher nachlesen. Und der Teil von der Jona-Geschichte beinhaltet einen wichtigen Aspekt. Es ist wichtig, dass wir Gottes Heiligkeit über Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit reden. Möglicherweise sogar auch über seinen berechtigten Zorn. Dazu gehört aber immer auch, dass wir uns für mehr Menschlichkeit und für die Eindämmung von Ungerechtigkeit einsetzen. Die Umkehrbewegung in Ninive hat am zweiten Punkt angesetzt. Und mir scheint es, dass an dieser Stelle schnell zu einem Entweder-Oder kommt. Ich bin zumindest in dieser Gefahr. Viele Männer und Frauen, die sich aus ihrem christlichen Gesinnung heraus sehr für soziale Themen einsetzen, vermeiden es, gleichzeitig auch über Gottes Gerechtigkeit oder sogar seinen Zorn zu reden. Und auf der anderen Seite sind Christen, die am lautesten Buß predigen, oft nicht dafür bekannt, dass sie sich für Gerechtigkeit und für die Unterdrückten einsetzen tun. Ja, das Jona-Buch ist eine Art, wie Gott auf die Buß und Umkehr der Leute reagiert und fordert uns raus. Gott liegt offensichtlich beides am Herz. Wir brauchen gläubige Frauen und Männer, die sich ebenso unerschrocken für die Verbreitung vom Wort von Gott engagieren, wie auch für die Gerechtigkeit und die Hilfe für die Armen. Die beiden Themen gehören untrennbar zusammen. Als Christen glauben wir ja, dass unsere Welt von einem guten Gott geschaffen worden ist. Und wenn dem so ist, dann ist auch klar, dass Ungerechtigkeit und Bosheit, wie auch immer sie daherkommt, letztlich selbstzerstörerisch ist. Man muss keine Klimaexpertin, kein Flüchtlingshelfer, kein Friedensaktivist sein, um das zu erkennen. Hat sich Gott für die Leute von Ninive mehr gewünscht als die Umkehrbewegung durch die Predigt von Jona, die da in Gang gekommen ist? Ja, ich glaube es mit Sicherheit schon. Zur Umkehr, zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Gewaltlosigkeit hat er ebenfalls die Umkehr zu Gott und zu einer Beziehung mit ihm dazugehört. Und so wie wir wissen und das überliefert ist, hat die Bußbewegung unter dem Jona nicht zu einer tiefgreifenden Veränderung geführt. Weil man lesen später, dass 612 vor Christus Ninive dann schlussendlich zerstört worden ist. Nicht durch Gott, sondern durch die anrückenden Meder. Und so werden die Assyrer in den Geschichtsbüchern bis heute als äußerst brutales und gewalttätiges Volk beschrieben. Und nicht als ein Volk, das sich auf dem Höhepunkt von seiner Macht dem Gott von der Bibel zugewendet hat, von dem Jona geredet hat. Dann bleibt die Frage, wie so eine umfassende und nachhaltige Umkehr dann kann zustande kommen. Nicht nur in Ninive, sondern gerade auch bei uns. Wenn wir in den zweiten Teil ins Neue Testament hineinschauen, dann finden wir dort einige ganz erstaunliche und auch ermutigende Aussagen. Wenn der Paulus zum Beispiel im 2. Timotheusbrief schreibt, er soll versuchen, alle, die sich der rettenden Botschaft widersetzen, mit Güte auf den richtigen Weg zu bringen, denn vielleicht führt Gott sie ja zur Einsicht, dass sie umkehren und die Wahrheit erkennen. Für den Paulus ist da klar, dass eine umfassende Umkehr immer mit dem Wirken von Gott zu tun hat. Das macht er da, das macht demütig. Und offensichtlich sind wir aus uns heraus gar nicht zu so einer tiefgreifenden Umkehr fähig. Oder im Römerbrief, im 2. Kapitel, Vers 4, schreibt der Paulus noch deutlicher: Ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Der Paulus betont damit, dass uns Gott nicht durch die Androhung von schrecklichen Strafen, nicht durch schwere Schicksalsschläge und auch nicht durch harte Bußpredigten möchte zur Umkehr führen. Der Paulus stellt uns einfach eine persönliche Frage. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich durch die Umkehr möchte leiten? Gott möchte uns mit seinen Augen und mit seiner Güte leiten. Und nicht irgendwie mit einem Zaumzug im Maul oder mit Betonmauern um uns herum. Noch konkreter wird nachher Jesus im Johannesevangelium, im Kapitel 16, redet er über das Wirken vom Heiligen Geist. Dort betont er, dass es letztlich der Heilige Geist ist, wo den Menschen zu verstehen gibt, was es mit der Sünde und mit der Gerechtigkeit und mit dem Gericht auf sich hat. Wenn Menschen zu einer tiefgreifenden Umkehr kommen sollen, dann hat das ganz direkt mit dem Wirken vom Heiligen Geist zu tun. Und damit ist auch gesagt, mit wem so eine Umkehr nicht zu tun hat. Primär, nämlich mit dir und mit mir. Wir bekehren keine Menschen. Wenn Menschen umkehren, dann hat das vor allem mit dem Wirken vom Heiligen Geist zu tun. Er kennt jeden einzelnen Mensch und weiß ganz genau, wie er auf ihn reagieren kann. Und ja, nicht selten braucht der Heilige Geist auch dich und mich als seine Hilfe. Wir haben als Hinwiler und Zürich-Oberländer eine Gemeinsamkeit mit den Bewohnern von Ninive. Wir brauchen eine Umkehr, die tiefgreifend ist, und sowohl die Welt von unserem Herz wie auch unsere Umwelt mit einschliessen tut. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott seine Liebe durch den Heiligen Geist ganz neu in unsere Herzen ausgüsst. immer wieder von Neuem. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott seinen Geist ganz neu über unsere ganze Gegend, über unsere Region ausgüsst. Und ich weiss von vielen von uns, dass in uns so eine Sehnsucht von der Erweckung ist. Dass wir uns wünschen, dass Menschen den Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird, dass sie den kennenlernen, dass sie den Wissensdurst, den Beziehungsdurst, den sie haben, dass sie den da stillen können und dass sie zu einer lebendigen Beziehung mit dem Gott kommen und in der Nachfolge der Jüngerschaft gefördert können werden. Und ich lade dich ein, ein kleines Gebet zu deinem täglichen Begleiter zu machen. Das heisst, komm, Heiliger Geist, fülle mein Herz mit Gottes Liebe und deiner Gegenwart aus. Und himmlischer Vater, gieße deinen Geist ganz neu über unsere Gegend aus. Amen.